So, willkommen zur Predigt. Vielen Dank, Tippi, für das Abendmahl. Bin ich gut zu verstehen?
Ja.
Super. Hoffnung. Hesekiel und Hoffnung. Da könnte man so denken, sag mal, von den 48 Kapiteln sind doch die meisten ziemlich heftig. Nicht ganz so hardcore wie Jeremia, den haben wir überstanden. Aber das ist ja mal eine lustige Assoziation. Hesekiel und Hoffnung, wie kommst du denn auf sowas? Heute mache ich mehr Predigt als Lehre. Wenn ich hier vorne stehe, kommt auch immer Lehre raus. Aber warum Hesekiel und Hoffnung? Also, kurz Intro. Hesekiel, worum geht's? Was ist der Hintergrund? Wann und wo hat er gelebt? Geschichte Israels ist ja, wir sehen halt hier ganz am Anfang mal auf dem Bild. Für die, die beim Workshop waren über die Propheten, kommt das Ding vielleicht bekannt vor. Den gibt es uns auf unserer Website. Samt Film und Präsentation. Kleine Werbung. Es gab die drei großen Könige, Saul, David, Salomo. Danach zerbrach das Reich in zwei Hälften, Norden und Süden. Der Norden bestand bis 722. Danach zerbrach er, das Volk wurde zerstreut, kam in die assyrische Gefangenschaft und kam nie zurück. Der Süden überlebte das Ganze, die Assyrer eroberten alles bis auf Jerusalem, Gott vertrieb die Assyrer wieder. Und im Jahre 605 kamen die Babylonier, haben viel vom Südreich erobert und haben einen Teil der Bevölkerung ins Exil verschleppt. Unter anderem Daniel, von dem wir da schon gehört hatten, letztes Mal, glaube ich. Das Ganze kam ein paar Jahre später nochmal und dann 586 wurde Jerusalem komplett zerstört, der Tempel komplett zerstört. Ungefähr 70 Jahre später kam halt die Befreiung, ein Teil der Israeliten oder vielmehr der Juden zog zurück ins gelobte Land, baut den Tempel wieder auf. Die Propheten, die wir in der Zeit sehen, nun, es gibt die großen und die kleinen Propheten. Von den drei großen Propheten lebt Jesaja, der erste in der Rangfolge hier. Während das Nordreich unterging und das Südreich überlebte, Jeremia, hatten wir gerade gelesen, lebt in der Zeit, wo das Südreich auch unterging, mit viel Schmerz und 52 Kapitel, die doch ziemlich heftig sind. Und dann kommt Hesekiel. Und Hesekiel lebte in diesem Exil und prophezeite in diesem Exil. Zum Teil für die, die in Jerusalem geblieben waren, und sich ziemlich gut fühlten über sich selbst. Oh, wir sind hier geblieben. Wir sind die Guten. Ihr da Verschleppten. Ihr seid die Bösen. Das ist die Strafe für eure Sünde. Wir sind hier die Guten. Gott hat das ziemlich anders gesehen. Hesekiel also prophezeit in dieser Phase. Und in der Phase, wo Hesekiel gearbeitet hat, ging auch Jerusalem unter. Die Stadt zerstört, der Tempel zerstört. Für viele Leute die Hoffnung zerstört. Und da ist Hesekiel. Und er hat viele harte Sachen zu sagen. Ihr müsst umkehren, ihr werdet die Frucht eurer Sünde sehen. Nämlich, dass euer Land zerstört wird und ihr in die Gefangenschaft kommt. Der Sündesold ist der Tod und ihr habt gesündigt jahrhundertelang und Gott lässt sich nicht spotten, ihr werdet die Frucht dafür ernten. Denn jahrhundertelang habt ihr und eure Vorfahren gehört, dass ihr euch ändern müsst. Also Hesekiel war irgendwie eine ziemlich unangenehme Geschichte und dennoch gibt es total viel Hoffnung drin. Und von der darf ich dann gleich ein wenig erzählen. Also was war passiert? Die Israeliten hatten den Göttern der Heiden gedient und geopfert. Das schien ja so erfolgreich. Den Heiden ging es doch so gut. Unser Gott hat uns vielleicht damals mal aus Ägypten geholt. Aber jetzt geht es uns schlecht und den Heiden geht es besser. Und die Opfer, die müssen gar nicht nach Jerusalem ziehen, um zu opfern. Das ist eigentlich total so. Das mache ich auch. Das war der Lebensstil der Israeliten. Sie hatten Gott vergessen. Sie haben es dem bequemeren Leben hingegeben. Das, was so erfolgversprechend zu sein schien. Gott beschrieb sie, als sie hatten harte Köpfe und verstockte Herzen. Das erinnert mich an unsere Gesellschaft. Verstockte Herzen. Man redet ganz viel darüber, was denn die guten Leute so tun sollten. Man hört einander weniger zu, gerade wenn ich mir so die Massenmedien anhöre und auch die sozialen Medien oder asozialen Medien. Das ist schon hardcore geworden. Gefühlt war das in den 80ern noch besser. Harte Herzen oder harte Köpfe, verstockte Herzen, das ist wie heute. Die Technologie war anders, die hatten weder Smartphones noch Internet. Die Menschen waren gleich, die Herzen waren gleich. Verstockte Herzen, das trifft's. Und sie haben Baal geopfert und Astarte geopfert. Im Extremfall haben sie sogar ihre Kinder geopfert. Also tatsächlich physisch, ne? Kinder geopfert, die waren danach tot. Abenteuerlich. Sowas würden wir heute nicht machen. Wir opfern aber vielleicht anderen Dingen. Und all diese Dinge sind an sich was Gutes. Also nicht wie so ein Götzenopfer für so eine komische Statue. Die Dinge sind was Gutes. Wir wollen vielleicht Bequemlichkeit. Mann, ist das nervig, dass ich zum Gottesdienst 45 Minuten fahren muss. Und danach wieder zurück. Und das am Sonntag. Und zum Bibelkreis genauso lang. Es sei denn, wir sind bei Florian, aber eine Stunde. Mit den Öffis.
Wenn es gut läuft.
Wenn es gut läuft. Also der M44er an der Stelle. Meine.
Zuverlässig.
Ja, sowas von zuverlässig. Kommt regelmäßig, manchmal mal eine halbe Stunde später. Da kommen wir auch gleich rein. Viele von uns, und das klingt jetzt völlig absurd, verherrlichen Gesundheit. Und das ist natürlich wichtig. Und ja, ich sehe auch zu bei der Ernährung, dass ich mehrmals am Tag Obst und Gemüse esse und ausgewogen. Die vielen Süßigkeiten sind total ungesund, wie man sieht. Aber ich mache Sport, ich mache Rückenübungen und all solche feinen Dinge. Ich gehe zur Vorsorge. All diese Dinge sind auch total gut. Aber es gibt einige Leute, und das höre ich jetzt auch immer häufiger, die da ihre Hoffnung drauf setzen. Hauptsache, ich ernähre mich gesund. Eine fantastische Industrie geworden, die ganz viel darüber redet. Und das ist ja an sich was Gutes. Unsere Körper sind der Tempel des Heiligen Geistes. Wir sollten auf die Körper achten. Und bei vielen hat es eine Bedeutung angenommen. Hauptsache, ich ernähre mich gesund. Hauptsache, ich mache dies und das für meine Gesundheit. Da ich sage, kommt jetzt deine Hoffnung aus diesem, ich ernähre mich doch gesund, da muss doch alles gut werden? Oder ich mache doch genug Sport und Wellness und alles? Oder kommt sie aus Gott? Für ganz viele Unterhaltung. Ich bin gestresst von meinem Leben. Kann ich verstehen, ich lebe ja in zwei Großstädten, Berlin und Hamburg. Das ist doppelt hektisch. Ich brauche Unterhaltung, ich brauche Freizeit. Das sind gute Sachen. Wir sind in einem gesegneten Land, in einem gesegneten Zeitalter, wo es sowas gibt. Aber vielleicht ist es bei dir auch so, dass du schon den Tag über nachdenkst, was kann ich mir heute Abend für einen schönen Film, für eine schöne Veranstaltung anschauen. Soll es nichts Schlechtes? Die Frage ist, wird es zum Götzen? Oder vielleicht Bildung und Informiertheit, das ist mehr so mein Ding. Wie viel ich so an Nachrichten lese und konsumiere, weil ich meine, ich müsste all das wissen und informiert sein. Wie schön, wenn ich es nicht weiß, ja, macht keinen so großen Unterschied. Wird vielleicht auch reichen, 5 Minuten Nachricht zu lesen oder andere Dinge zu lesen, mehr Bücher. Für einige ist es Geld und Karriere. Und Geld verdienen ist natürlich wichtig. Also, weil viele von uns anständige Jobs haben, die anständig bezahlt werden, können wir so viel spenden, dass wir uns diese Räume leisten können und Gemeindeangestellte bezahlen können. Und da ich ja lange Zeit Buchprüfer war, sehe ich auch, wie einige von euch mit Familien eine Menge Geld geben, mehrere hundert Euro jeden Monat. Und das ist super. Das wäre nicht möglich, wenn wir nicht gute Jobs hätten. Das ist eine tolle Sache, aber ist Geld für dich wichtig? Kommt deine Sicherheit aus Geld? Oder kommt sie aus Gott? Und richtig toll ist, wenn man Bücher liest über Leute, die richtig reich sind, die sorgen sich um ihren Reichtum. Die waren früher ehrlich und plötzlich fangen sie an, bei der Steuer zu betrügen. Weil wenn ich jetzt 3 Millionen Steuern zahlen muss, weil ich 6 Millionen verdient habe, also da komme ich wohl nie hin, aber ich verliere einen Bruchteil, die reich sind, dann fangen die plötzlich an der Steuer zu betrügen, wo du denkst, jetzt könntest du es dir doch leisten. Aber so ist unsere Gesellschaft, das lernt man, das sei normal. Vielleicht ist dein Bedürfnis Konfliktscheue. Bloß nicht Konflikt ansprechen, in meiner Ehe mache ich das manchmal. Bloß nicht anecken. Wenn Leute sehen, dass ich mittags bete vor dem Essen, bin ich ein Exot. Wenn ich erzähle, dass ich morgens meine Bibel lese, bin ich ein Exot. Was denken die denn dann über mich? Für viele von uns hat das die Rolle von Götzen übernommen. Das fängt total unschuldig an, wie bei den Israeliten auch. Uns artet immer mehr aus. Immer ein schleichender Prozess. Damit hat es angefangen, Die Israeliten haben jahrhundertelang immer wieder gehört, ihr müsst umkehren. Sie haben immer wieder mal zaghafte Ansätze gemacht, sind immer mal wieder zurückgefallen, so wie es uns auch leicht geht. Die Gesellschaft erzählt uns permanent, das sind ja auch gute Sachen, und wir driften da langsam rein ab und manchmal mangelt es an Umkehr. So war es auch bei den Israeliten und dann kamen die Babylonier. Und sie haben die Städte zerstört. Und sie haben einen Teil des Volkes verschleppt. Und die, denen Hesekiel predigt, das sind die in der Verbannung. Die sind weg von ihrem Land. Demokratie gab es ja ohnehin nicht, wählen konnten die ohnehin nicht, aber die hatten noch nicht mal einen König, der sich für sie interessiert hätte. Das ist mal übel. Die Stimmung war dann auch entsprechend. Gott hatte sein Wort gehalten, sie ernteten die Früchte, ihre Sünde hatte alles zerstört, das Land zerstört, die Stadt zerstört. Und die Stimmung lässt sich ganz hübsch so beschreiben. Hesekiel 8, Vers 12. Der Herr sieht uns nicht. Der Herr hat unser Land verlassen. Das war die Stimmungslage. Der Herr sieht uns nicht. Der Herr hat unser Land verlassen. Fühlst du dich manchmal so? Gott hat mich verlassen. Ich gebe mir so viel Mühe und es fruchtet nicht. Ich gebe mir so viel Mühe mit meiner Familie, meiner Ehe, meinem Job, meinem was auch immer. Gott hat uns nicht gesegnet. Dann sagt er zu Hesekiel, du Menschenkind, die Leute, die noch in Jerusalem wohnen, sagen von deinen Brüdern und Verwandten und dem ganzen Haus Israel, sie sind ferne vom Herrn, aber uns ist das Land zum Eigentum gegeben. Die, die in Jerusalem geblieben waren, bildeten sich ein, sie seien was Besseres, sie hätten das verdient mit ihrer großen Rechtschaffenheit, Gerechtigkeit und ihrem Glauben oder damit, dass sie so toll sind. Wie wirkte das auf die, die da im Exil waren? Wenn man sie jetzt noch reindenkt in die Denkweise des Altertums. Im Altertum war es ja so, wenn du einen Krieg verloren hattest, dann lag das nicht an deiner Militärausstattung, deiner Strategie, der Ausbildung deiner Streitkräfte und ähnliches. Dann lag das daran, in der Wahrnehmung, deine Götter waren nicht stark genug. Und wir haben in 2. Chronik, oder lesen wir dann mal, wie halt irgendwie die Aramäer eine Schlacht verloren. Danach gibt es die Schlachtbesprechung und die Generäle kommen zu folgender Schlussfolgerung, Strategieanalyse. Deren Götter sind Berggötter, deshalb können wir gegen die nicht gewinnen, wir müssen der Ebene den Krieg führen. Spannende Analyse, würde man heute anders sehen. Niederlagen analysieren tut man immer noch. Aber das war die Denkstruktur damals. Die Götter von denen sind nicht so stark. Und wenn du in der Gefangenschaft bist, und Teil deines Volkes schon über 100 Jahre in der assyrischen Gefangenschaft ist, dann empfindest du das so. Gott ist nicht mehr bei uns. Unser Gott ist vielleicht nicht stark genug. 74 Mal sagt Gott in Hesekiel, damit sie erfahren, dass ich der Herr bin. Immer wieder, das gilt für die Israeliten, das gilt auch für andere, damit sie erfahren, dass ich der Herr bin. Und uns geht das so leicht verloren. Und dann, natürlich haben sie auch gesungen damals, und da gibt es ein Psalm, 137, Vers 1. An den Wassern zu Babel saßen wir und weinten, wenn wir an Zion gedachten. Richtig zynisch zu diesem Vers, es gab in den 70ern einen großen Hit dazu. On the rivers of Babylon, where we sat down. Da haben wir toll, ja, am Fluss, ne, wir sitzen da so. Und dann geht es auch gleich weiter, und wo wir weinten. Das habe ich irgendwie nie so ganz wahrgenommen. Das war für uns ein Hit. Ja, toll, die waren am Fluss und weiten. Super. Das war die Stimmung des Volkes. Boah, wo ist denn mein schönes Bild? Da.
Schon ein richtiges Bild, aber da fehlt eins.
Ah! Jetzt sollte ich eine kaputte Stadt sehen, oder?
Ist doch eine kaputte Stadt.
Oh, sehr gut. Das konnte ich von dir nicht erkennen. Sehr gut. Also, das ist die Stimmung. So fühlen sie sich. Die Stadt ist kaputt. Das Leben ist kaputt. Die Hoffnung ist... Ins Mikro, danke. Dafür ist es da, ne? Ein bisschen näher machen. Höher. Oh, stimmt. Wow. Technik für... Technik, die begeistert. So. Im Exil. Fühlst du dich auch manchmal wie im Exil? Es würde die Ukrainer unter uns natürlich, ihr seid nicht in eurem Land aus kriegerischen Gründen. Bisschen ähnlich wie die Israeliten. Aber für dich hier als Einheimischer, fühlst du dich auch manchmal so im Exil? Die Hoffnung verloren, die Träume kaputt. Für deine Ehe, deine Familie, dein Studium. Oder vielleicht auch dafür, was du so in der Gemeinde erwartet hast. Die Intensität der Beziehung, der Freundschaft, der Jüngerschaft, die wir damals hatten in den 90ern. Oder damals, als du Christ wurdest. Wie ist nicht mehr so intensiv wie damals. Wir sind alle busy, wir haben Familien und Jobs und haben diese großen Entfernungen. Wir haben auch nicht mehr ganz die Energie wie damals. Wir sind ja ein Stückchen älter geworden und nicht mehr ganz die Gesundheit wie damals. Vielleicht bist du davon enttäuscht. Oder davon, dass die Gemeinde nicht mehr so wächst wie vorher. Oder vielleicht bist du über unsere Gesellschaft enttäuscht. Wir haben mal gedacht, wir waren auf einem tollen Weg. Krieg war geächtet, so wie in den 20er Jahren. Und plötzlich gibt es auch in Europa wieder Krieg. Wir schienen auch so eine Art Einheit zu haben. Gemeinsame bürgerliche Werte, die bürgerlichen Parteien oder die sich dafür hielten, war die große Mehrheit. Und plötzlich gibt es halt Parteien am Rand, die ganz, ganz viele Stimmen bekommen. Plötzlich wird immer mehr mit Hass geredet, ohne zuzuhören. Corona war so ein Peak dafür sogar noch. Vielleicht bist du von der Gesellschaft enttäuscht. Und tatsächlich, wenn man sich mal anhört, wie die Menschen reden heutzutage. Das ist die prägende Stimmung heute. Die prägende Stimmung damals, hatte ich gerade beschrieben, die prägende Stimmung heute. Viele Ängste vor China, vor KI, vor Inflation, vor Spaltung, vor Armut, vor Klimawandel. Nun, wie ich Volkswirt. Und wenn ich mir mal anschaue, wie China investiert hat, das Wirtschaftswachstum in China kam nicht aus den wachsenden Exporten von den letzten 25 Jahren, vielleicht in 3 Jahren aus Exporten. Meistens kam es aus, dass sie immer mehr investiert haben, dass da immer mehr Fabriken stehen, die in immer höherer Qualität immer größere Mengen produzieren. Wir sehen so, unsere Exporte gehen runter. Wow, da ist ein Konkurrent. 1,3 Milliarden Menschen, die produzieren heute schon mehr als die USA und die EU zusammen. Und die investieren immer mehr und die Technologie aus China wird immer besser. Wir sehen es an Solarzellen und Elektroautos. Das macht mir Sorgen. Wer soll mal unsere Renten bezahlen? Also für die, die es nicht wissen, unser Rentensystem funktioniert so. Wir arbeiten, währenddessen sammeln wir Rentenpunkte, aber das Geld, was wir in die Rentenversicherung einzahlen, bezahlt die Renten von denen, die heute in Rente sind, wie meine Mutter zum Beispiel. Und das heißt, wenn wir in Rente sind, sind die Beiträge von euch jüngeren Leuten die, die unsere Renten bezahlen sollen. Aber was ist, wenn unsere Arbeitsplätze von der Industrie nach China gegangen sind? Was ist, wenn KI ganz viele Arbeitsplätze vernichtet hat? Und wenn ich mir in meiner Firma anhöre, was der Visionär in unserer Geschäftsleitung so denkt, boah, immer wenn ihr jemanden einstellen wollt, fragt euch KI first. Kann ich das nicht von der KI machen lassen? Wo ich so denke, Alter, ey, probier das mal. Da kommt immer was raus. Nein, das ist häufig falsch.
Immer was raus.
Das klingt auch immer vernünftig. Und wenn du es da mal liest, denkst du so, also, naja, ein großer Teil davon dann noch nicht richtig. Aber über sowas mache ich mir dann Gedanken. Wo führt das mal hin? Tatsächlich habe ich in der New York Times jetzt eine Studie gelesen, die hat sogar mal mich schockiert. Wir haben international mal analysiert, wie ist so die Stimmung. Wir haben festgestellt, ein Indikator dafür ist die Geburtenrate. Und da gibt es Länder wie Deutschland, da ist die traditionell niedriger, und zwar insbesondere von denen, die hier Einheimische sind, also von denen mit Migrationshintergrund, also unter den Jugendlichen bis 18 Jahre haben 40% Migrationshintergrund, weil andere Kulturen in unserem Land halt sagen, ey, das Land ist doch super. Der Wohlstand, der hier herrscht, sagenhaft. Die, die hier wohnen, sehen die ganze Zeit das Negative. Wir sehen die Probleme des Gesundheitssystems. Wir sehen nicht, dass wir 7.000 Euro pro Kopf im Schnitt ausgeben fürs Gesundheitssystem. 7.000 Euro. Und wir meckern nur ständig rum. Das ist schon mit Gründen. Ja klar, es braucht länger, bis ich einen Termin beim Spezialisten habe. Es gibt auch nur 300.000 Ärzte, die hier praktizieren. Wie jämmerlich, 300.000 Ärzte. Wir sehen das, unsere Wahrnehmung ist verzerrt, die Ängste beherrschen uns, getrieben von natürlich auch unter anderem öffentlichen Medien. Die Leute lesen nämlich lieber schlechte Nachrichten als gute Nachrichten. Wenn man die Journalisten fragt, warum schreibst du so unausgewogen? Sonst lesen es die Leute nicht. Die lesen die Artikel mit den negativen Schlagzeilen. Ich finde es selbst blöd, sagen einfach die Journalisten. Das Volk weigert sich, das zu lesen. Die lesen nur das mit den negativen Nachrichten. Also schreiben wir noch mehr darüber. Und dann kommen solche verzerrten Wahrnehmungen raus, wie unser Gesundheitssystem sei nur schlecht. 300.000 Ärzte auf 84 Millionen, echt schlecht. 7.000 Euro pro Kopf, echt wenig. Übrigens, 40% mehr als wir für Nahrungsmittel ausgeben. Und das, obwohl wir extrem viel Nahrungsmittel wegschmeißen. Also total krass, total verzerrte Wahrnehmung zum einen, aber genau die Stimmung, wie sie zu Hesekiels Zeit auch war. Die Welt geht unter. Und das Spannende ist, für uns Deutsche ist das ja schon sowas wie normal. Inzwischen ist es so, dass selbst in Ländern, wo mehr Zuversicht üblicherweise herrschte, wie in den USA, dass auch dort die Geburtenrate runtergeht und Umfragen zeigten, weil die Leute so viel Angst haben vor möglichen Effekten von KI, vor China, vor Spaltung. Deshalb sind die Bäume ein gutes Beispiel. Drei kleine Kinder, super Sache. Das ist die Stimmung bei Hesekiel, durchaus ähnlich wie bei uns. Und deshalb finde ich, das Buch ist top aktuell. 2.500 Jahre alt, top aktuell. Und womit beginnt das Buch? Hesekiel ist Priester, sollte eigentlich im Tempel arbeiten, ist aber in der Verbannung. Hesekiel ist Priester und er sieht eine Vision. Ich habe sie mal probiert als Bild darzustellen mit KI. Meine Predigt ist noch vom Mensch geschrieben, das hier ist von KI. Also Hesekiel sieht eine Vision, die könnte ungefähr so ausgeschaut haben. Ich lese mal die Beschreibung vor, wie Hesekiel das dann vor 2.500 Jahren formuliert hat. Also, Hesekiel 1. Ich lese mal ab Vers 4. Also, ihr könnt euch das Bild anschauen. Hesekiel beschreibt das Bild. Ich hoffe, das Licht ist stark genug. Super. Und ich sah... Und es kam ein ungestümer Wind von Norden her, eine mächtige Wolke und loderndes Feuer. Und Glanz war ringsum um sie her, und mitten im Feuer war es wie blinkendes Kupfer. Und mitten darin war etwas wie vier Gestalten, die waren anzusehen wie Menschen. Und jeder von ihnen hatte vier Angesichter und vier Flügel. Und ihre Beine standen gerade und ihre Füße waren wie Stierfüße und glänzten wie blinkendes glattes Kupfer. Und sie hatten Menschenhände unter ihren Flügeln und an ihnen vier Seiten. Die vier hatten Angesichter und Flügel. Ihre Flügel bedeckten einer den anderen. Und wenn sie gingen, brauchten sie sich nicht umzuwenden. Immer gingen sie in der Richtung eines ihrer Angesichter. Ihre Angesichter waren vorn gleich einem Menschen und zur rechten Seite gleich einem Löwen. Bei allen Vieren und zur linken Seite gleich einem Stier bei allen Vieren und hinten gleich einem Adler bei allen Vieren. Und ihre Flügel waren nach oben hin ausgerichtet. Je zwei Flügel berührten einander und mit zwei Flügeln bedeckten sie ihren Leib. Immer gingen sie in Richtung eines ihrer Angesichter, wohin der Geist sie trieb. Dahin gingen sie, sie brauchten sich im Gehen nicht umzuwenden. Und in der Mitte zwischen den Gestalten sah es aus, wie wenn feurige Kohlen brennen. Und wie Fackeln, die zwischen den Gestalten hin und her fuhren. Das Feuer leuchtete und aus dem Feuer kamen Blitze. Und die Gestalten liefen hin und her, dass es aussah wie Blitze. Und als ich die Gestalten sah, siehe, da stand ein Rad auf der Erde, bei den vier Gestalten, bei ihren vier Angesichtern. Die Räder waren anzuschauen wie ein Türkis und waren alle vier gleich und sie waren so gemacht, dass ein Rad im anderen war. Nach allen vier Seiten konnten sie gehen, sie brauchten sich im Gehen nicht umzuwenden. Sie hatten Felgen und ich sah, ihre Felgen waren voller Augen ringsum bei allen vier Rädern. Wenn die Gestalten gingen, so gingen auch die Räder mit. Und wenn die Gestalten sich vor der Erde emporheben, so hoben sie auch die Räder empor. Wohin der Geist sie trieb, dahin gingen sie. Und Räder hoben sich mit ihnen empor, denn es war der Geist, der Gestalten in den Rädern. Und wenn sie gingen, so gingen diese auch. Und wenn sie standen, so standen diese auch. Und wenn sie sich emporhoben von der Erde, so hoben sich auch die Räder mit ihnen empor, denn es war der Geist der Gestalten in den Rädern. Die Kameraden erinnern uns vielleicht an die Offenbarung, da tauchen die wieder auf. Ein mächtiges Bild. Wir sind jetzt Hollywood gewohnt und für uns wirkt das lange nicht so imposant wie für die damals, die so, wow, was ist das denn? Aber es geht sogar noch weiter. Nämlich das nächste Bild. Da. Aber über den Häuptern der Gestalten war es wie eine Himmelsfeste, wie ein Kristall, unheimlich anzusehen, oben über ihren Häuptern ausgebreitet. Die unter der Feste ihrer Flügel gerade ausgestreckt waren, eine an den anderen und mit zwei Flügeln bedeckten sie ihren Leib. Und wenn sie gingen, hörte ich ihre Flügel rauschen wie große Wasser, wie die Stimme des Allmächtigen und ein Getöse wie in einem Heerlager. Wenn sie aber stillstanden, ließen sie ihre Flügel hängen und es donnerte im Himmel über ihnen. Wenn sie stillstanden, ließen sie die Flügel herabhängen. Und über der Feste, die über ihrem Haupt war, sah es aus wie ein Saphir. Ein Thron gleich, auf dem ein Thron und einer außen, der sah wie ein Mensch, saß. Und ich sah, und es war wie blinkendes Kupfer aufwärts von dem, was aussah wie seine Hüften. Und abwärts von dem, was wie seine Hüften aussah, erblickte ich etwas wie Feuer und Glanz umher. Wie der Regenbogen steht in den Wolken, wenn es geregnet hat, so glänzte es ringsumher. So war die Herrlichkeit des Herrn anzusehen. Und als ich sie gesehen hatte, fiel ich auf mein Angesicht und hörte ein Reden. Also so ungefähr schaute das aus. Und das ist der Beginn des Buches Hesekiel. Das Volk war frustriert. Und Gott zeigt ihnen seine Größe. Die Herrlichkeit Gottes. Das, was das Volk am allermeisten braucht, damit beginnt das Buch. All die Probleme sind da, und ich habe sie ein bisschen geschildert, all die Probleme sind genau wie heute. Die Probleme sind ein bisschen anders, die Stimmung ist wie heute. Und das ist Gottes Antwort. Damit fängt Hesekiel an. Das ist die Vision, die Hesekiel sieht. Damit das Volk erfährt, dass Gott unter ihm ist. Und er redet hier von der Herrlichkeit des Herrn. Und da wir ja durch die Bibel lesen in einem Jahr, und ich weiß, einige von euch haben das inzwischen eingestellt, weil es viel Zeit kostet, aber ich weiß auch, es sind Sommerferien, viel am Urlaub, dies ist eure Gelegenheit, wieder einzusteigen. Jeremia haben wir hinter uns, also ab jetzt geht's auf, jetzt dies ist eure Gelegenheit, wieder einzusteigen. Hesekiel ist ein Buch über Hoffnung, kann ich sehr empfehlen. Die Herrlichkeit des Herrn. Also wenn wir jetzt zurückdenken, die hatten wir doch schon mal. Wo kam die nochmal vor? Die Herrlichkeit des Herrn. Also, da kam sie einmal vor im 2. Mose. Im 2. Mose führt Gott sein Volk aus der Gefangenschaft. Eine Wolkensäule bei Tag, eine Feuersäule bei Nacht. Und dann bauen sie die Stiftshütte. Und in die Stiftshütte zieht die Herrlichkeit des Herrn. Gott kann man nicht sehen, aber sie konnten eine Wolke sehen, die Stiftshütte erfüllte. Und es war grelles Licht. Und dann hatten sie ja die Stiftshütte und irgendwann hatten sie den Tempel. Und in 2. Chronik 7 wird er eingeweiht. Und in 2. Chronik 7 lesen wir, und als Salomo zu Ende gebetet hatte, da fuhr das Feuer vom Himmel herab und verzehrte das Brandopfer und die Schlachtopfer. Und die Herrlichkeit des Herrn erfüllte das Haus. Und die Priester konnten nicht in das Haus des Herrn hineingehen, denn die Herrlichkeit des Herrn erfüllte das Haus des Herrn. Und alle Söhne Israels sahen das Feuer herabfahren. Und die Herrlichkeit des Herrn über dem Haus. Da knieten sie mit dem Gesicht zur Erde auf das Pflaster nieder und beteten an. Und sie priesen den Herrn, denn er ist gütig und seine Gnade währet ewiglich. Das ist das Bild, was Gott ihnen zeigt. Die Herrlichkeit des Herrn. Gott ist bei euch. Gott erfüllt hier alles. Gott hat Macht. Und vielleicht bist du manchmal auch hoffnungslos, so wie unsere Gesellschaft. Das ist Gottes Bild, die Herrlichkeit des Herrn, wie sie das Volk damals aus Ägypten geführt hat, was jenseits ihrer Vorstellungskraft war. Wie sie die Stiftshütte erfüllt hat, wie sie den Tempel erfüllt hat. Und natürlich kommt auch die Herrlichkeit des Herrn dann im Neuen Testament wieder vor. Und zwar, wie könnte es anders sein, in der Offenbarung. Offenbarung 21, 13. Denn die Stadt bedarf keiner Sonne, das neue Jerusalem, noch des Mondes, dass sie in ihr scheinen, denn die Herrlichkeit des Herrn erleuchtet sie. Und ihre Leuchte ist das Lamm. Das ist also die Herrlichkeit des Herrn, das ist der Auftakt des Buches. Und dann geht's weiter. Und dann wird es wieder heftig. Also, Jesaja. Hesekiel muss die Belagerung Jerusalems nachstellen, kurz bevor sie stattfindet. Üble Geschichte, er muss das Volk ermahnen, er ermahnt die Nachbarvölker, liest sich haarig, ist auch haarig. Und jetzt kommt die Hesekiel-Vision in Kapitel 9 und 10. Ich habe mal exemplarisch mitgebracht. 10 Vers 4. Und die Herrlichkeit des Herrn, also er sieht, wie er diese Cherubim, die er auch in Kapitel 1 gesehen hatte, und die Herrlichkeit des Herrn erhob sich vom Cherub zur Schwelle des Hauses. Er sieht eine Vision, der Tempel in Jerusalem, wo damals in 1. Chronik 7 die Herrlichkeit des Herrn eingezogen war. Und die Herrlichkeit des Herrn erhob sich vor dem Cherub zur Schwelle des Hauses, und das Haus wurde erfüllt mit der Wolke und der Vorhof mit dem Glanz der Herrlichkeit des Herrn. Und dann 10, 18. Und die Herrlichkeit des Herrn ging hinaus von der Schwelle des Tempels und stellte sich über die Cherubim. Und 11, 23. Und die Herrlichkeit des Herrn erhob sich aus der Stadt und stellte sich auf den Berg, der im Osten vor der Stadt liegt. In 1. Chronik 7, der glorreiche Tempel, der Stolz des Volkes Israel, erfüllt von der Herrlichkeit Gottes. Und hier sieht Hesekiel, wie die Herrlichkeit Gottes den Tempel verlässt. Und die Stadt verlässt. Gott zieht aus. Jerusalem war erobert worden, ein Teil der Häuser kaputt. Man hat angefangen, ein bisschen wieder aufzubauen. Und jetzt verlässt Gott den Tempel. Alles kaputt. Alles vorbei. Die Zerstörung der Stadt steht kurz bevor. Alles kaputt. Keine Hoffnung mehr. Denken die Leute. Gott sieht das ganz anders. Und der Schlüssel ist, wohin geht die Wolke? Nach Osten. Und wer ist im Osten? Sein Volk. Nicht die, die in Jerusalem zurückbleiben konnten, die sich so gut fühlten. Das Volk ist im Osten. Das Volk hat keine Hoffnung und sagt, wenn du keine Hoffnung hast, ich komme zu dir. Das ist so weit jenseits von deiner Vorstellungskraft. Gott, der es nun echt nicht nötig hat, Gott verlässt seinen Tempel, kommt zu euch. Ihr habt das nicht verdient. Ihr habt nichts dafür getan. Gott kommt zu euch aus seiner Initiative. Nicht, weil wir das verdient hätten. Und das ist natürlich auch das Bild für uns. Deshalb lesen wir das Alte Testament. Wir haben uns in eine Gesellschaft aufgebaut, die diese Hoffnungslosigkeit hat, die diesen Götzendienst hat, diese Gottlosigkeit hat. Und Gott sagt, ich komme zu euch. 600-700 Jahre später kam dann Jesus zu uns im Fleisch als physische Person. Gott kommt zu uns in dem Moment, wo es wir am allerwenigsten erwarten. Die waren im Exil und Hesekiel sieht die Vision. Gott verlässt den Tempel, das totale Ende von dem, woran sie geglaubt hatten, was so wichtig sei. Und Gott kommt zum Volk. Das ist die Hoffnung in Hesekiel. Und deshalb assoziiere ich Hesekiel so sehr mit Hoffnung. Und hier steht es total unauffällig. Ja, die Wolke zog nach Osten. Und zum Schluss sehen wir dann auch, wie die Wolke vom Osten zurückkommt in Hesekiel 43. Aber davor sehen wir noch eine Verheißung in Hesekiel 36. Also es kommen heftige Artikel dazwischen. In Hesekiel 36, das müsst ihr jetzt sehen, ne? Ab Vers 26. Und ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist in euch geben und will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Ich will meinen Geist in euch geben und will solche Leute aus euch machen, die in meinen Geboten wandeln und meine Rechte halten und danach tun. Und ihr sollt wohnen im Lande, das ich euren Vätern gegeben habe und sollt mein Volk sein und ich will euer Gott sein. Ich will euch von all eurer Unreinheit erlösen und will das Korn rufen und will es mehren und will keine Hungersnot über euch kommen lassen. Ich will die Früchte der Bäume und den Ertrag des Feldes mehren, dass euch die Völker nicht mehr verspotten, weil ihr hungern müsst. Das ist Gottes Verheißung. Die sehen keine Hoffnung. Die sehen die zerstörte Stadt in der Entfernung. Die hören, dass die Stadt jetzt komplett zerstört ist. 586. Die sehen keine Hoffnung und Hesekiel sieht die Hoffnung. So wie wir die Hoffnung sehen können. Hesekiel hatte die Vision, für uns sind sie aufgeschrieben und die KI malt ein Bild. Wir sehen die Hoffnung. Wir sehen die Hoffnung in Jesus. Wir können die Hoffnung haben und Gott hat sie mir versprochen. Sie mussten nur daran glauben. Und Hesekiel redet weiter und da ihr jetzt alle Hesekiel lesen werdet, nicht wahr? Hesekiel redet weiter, hat die nächste Vision. Er ist wieder in Jerusalem in der Vision und er sieht etwas, was aussieht wie das hier, natürlich noch größer und schöner. Ein neuer Tempel. Und er beschreibt diesen neuen Tempel ab Kapitel 40. Und ich habe mir das von der App vorlesen lassen und dachte, Maßeinheiten in Ellen und Ruten oder Cubits und Rods auf Englisch, wenn man NIV liest oder hört. Was heißt denn das eigentlich? Faul wie ich bin, habe ich da mal nachgucken müssen. Also der Tempel war 1,5 mal 1,5 Kilometer groß, 225 Hektar, also so wie der Tiergarten ungefähr. Ein Vielfaches größer als der Tempel des Salomo. Ein Vielfaches größer als die Tempel, die sie in Babylon sehen konnten. Und ein Vielfaches größer als das Plateau auf dem Tempelberg. Also das Plateau auf dem Tempelberg ist lange nicht so groß wie dieser Tempel, den Hesekiel gesehen hat. Herodes hat das dann probiert nachzubauen und irgendwie an den Seiten noch was aufschütten zu lassen und Mauern zu bauen, dass die Fläche auf dem Tempelberg größer wird. So gigantisch wie bei Hesekiel hat Herodes der Große nicht hinbekommen. Hesekiel sieht diesen Tempel. Und der Tempel ist viel riesiger als der von Salomo und viel größer als der des Weltreichs Babylon, das sie unterdrückt. Und der Tempel sieht anders aus als bei Salomo. Der Tempel ist nicht aus lauter Gold, weil man nicht protzen muss. Der Tempel besteht aus ganz viel Holz, das Gott hat wachsen lassen. Ein gigantischer Tempel, eine gigantische Vision, größer als die physische Realität. Und er steht fürs Reich Gottes. Viel größer als die physische Realität, die wir hier um uns herum sehen. Größer als das, was die Menschen sich vorstellen konnten. Ein ewiges Reich, das nie zerstört wird. Ein ewiges Reich, das immer weiter wächst, weil immer neue Leute reinkommen. Einige sterben, kommen in den Himmel, andere bleiben da. So wie wir aktuell. Hesekiel sieht diese Riesenvision. Hesekiel sieht die Hoffnung. Und dann natürlich sieht Hesekiel die Herrlichkeit Gottes, wie sie zurückkommt. Hesekiel 43. Und siehe, die Herrlichkeit des Gottes Israels kam von Osten und brauste wie ein großes Wasser brausten. Es ward sehr Licht auf der Erde von seiner Herrlichkeit. Die Herrlichkeit des Gottes bleibt nicht in Babylon. Das Volk kehrt zurück und die Herrlichkeit des Gottes kehrt auch zurück. Gott ist wieder bei seinem Volk. Wir sind der Tempel des Heiligen Geistes. Gott kehrt zurück zu seinem Volk, da wo sein Tempel ist. Die große Hoffnung für Hesekiel, er hat die Verzweiflung gesehen. Die Verzweiflung war wie heute die Ängste der Gesellschaft, die Undankbarkeit der Gesellschaft, der Götzendienst der Gesellschaft. Hesekiel hat diese Herrlichkeit gesehen, hat gesehen, wie sie die Stadt verließ, wie alles unterzugehen schien. Und sie kam zum Volk, was sie nie erwartet hätten. Und dann hat Hesekiel diese Vision, wie Gott Jerusalem neu aufbaut, wie Gott diesen gigantischen Tempel baut. Und in Hesekiel 47 sieht Hesekiel dann diesen Tempel und es kommt ein Strom lebendigen Wassers aus dem Tempel. Und Strom lebendigen Wassers erinnert uns an Johannes 7. Danke. Ströme lebendigen Wassers werden von uns fließen. Das sieht Hesekiel hier. Für uns ist nichts so Besonderes, ein Fluss in einem Land, wo es ständig heiß und trocken ist, ist ein Fluss etwas sehr Besonderes. So sieht Hesekiel den Tempel. So, nun sind wir ja Christen. Wie ist die Verbindung zu Jesus? Zwei, drei Sachen habe ich gerade schon gesagt. Die Herrlichkeit Gottes kommt zu uns. Gott ward Fleisch. Jesus ist der Abglanz von Gottes Herrlichkeit. Jesus ist der Tempel Gottes. Gott kommt zu uns. Jesus ist der gute Hirte. Hesekiel 34 spricht über den guten Hirten. In der Verbannung ist Gott den Menschen näher. Das könnte in der Bergpredigt stehen. Die Ersten werden die Letzten sein und die Letzten die Ersten. Gott kommt zuerst zu denen in der Verbannung. Und Ströme lebendigen Wassers. Also, ganz Hesekiel weist auf Jesus hin. Wenn du also schöne Kraftzeitideen brauchst, das kennt ihr schon von der Lehre der Propheten, die sind ein paar schöne Anknüpfungspunkte, da gibt es Parallelen. Hesekiel erwähnt Jesus nicht namentlich. Hesekiel gibt diese Hinweise und er zeigt Gott. Und er sieht die Herrlichkeit Gottes. Die Herrlichkeit Gottes, die für uns da ist. Wir können jeden Tag zu Gott beten. Wir können jeden Tag Gottes Wort lesen und seine Herrlichkeit sehen. Wir können jeden Tag von Gott lernen und es genießen, dass wir in Gottes Reich sein können. Amen.